Radio Poland, the external service of Polish Radio.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Nieser. Hallo und herzlich willkommen. Polnische Behörden haben einen mutmaßlichen russischen Spion gefasst, der bei der Planung eines Anschlags auf Ukraines Staatspräsident Zelensky helfen sollte. Und Staatspräsident Duda verrät, worüber er mit Donald Trump gesprochen hat. Mehr zu unter anderem diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem:
Die
Ausstellung zeigt über die ganze Welt verstreute Ukrainer, die noch immer das Geräusch eines ankommenden Geschosses, eines Mörsers oder einer Rakete wiedergeben können. Sie erfahren mehr über das Konzept des polnischen Pavillons auf der diesjährigen Kunstbiennale in Venedig und
mein spannendstes Erlebnis mit Digitalisierung in Polen war,
als ich über eine Straße gehen wollte und die Ampel plötzlich mit mir kommuniziert hat.
Oh, dazu kannst du vielleicht gleich noch mehr erzählen.
Im Mittelpunkt der neuen Polen-Bildfolge steht die Digitalisierung. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Festnahme von russischem Spion, Pole sollte bei Attentat auf Zelensky helfen und der Aufstand im Warschauer Ghetto jährt sich zum 81. Mal. Polnische Dienste haben einen Mann festgenommen, der mit dem russischen Militärgeheimdienst kooperiert haben soll. Er soll bei der Planung eines Attentats auf den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky geholfen haben. Zu seinen Aufgaben gehörte es, Informationen über die Sicherheit des Flughafens Rzeszów-Jasionka zu sammeln und an den militärischen Geheimdienst der Russischen Föderation weiterzugeben. Dies diente unter anderem dazu, den russischen Spezialdiensten bei der Planung eines möglichen Attentats auf das Oberhaupt eines ausländischen Staates, auf den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, zu helfen, informierte die Staatsanwaltschaft. Der Spion wurde am 17. April auf polnischem Staatsgebiet festgenommen. Die Informationen über Aktivitäten eines potenziellen russischen Spions in Polen sowie wichtige Beweise stammen von ukrainischen Behörden. Dem Mann droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 8 Jahren. Staatspräsident Andrzej Duda und seine Ehefrau beginnen heute am 19. April einen zweitägigen Besuch in Vancouver. Es wird die erste Visite eines amtierenden polnischen Präsidenten an der Westküste Kanadas sein. Nach New York ist dies die zweite Station der Nordamerika-Reise des polnischen Staatspräsidenten. Der Besuch startet mit einem transatlantischen Sicherheitsseminar am Freitagvormittag um 19 Uhr polnischer Zeit, bei dem die aktuellen geopolitischen Herausforderungen durch den von Russland geführten Krieg thematisiert werden. Anschließend sind Gespräche mit Janet Austin, der Vizegouverneurin von British Columbia, und David Abbey, dem Premierminister der Provinz, geplant. Ein weiterer Programmpunkt sind die Begegnungen mit der polnischen Gemeinde in Vancouver. Am Samstag sind indes Gespräche mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau geplant, bei denen es um eine mögliche Erhöhung der NATO-Verteidigungsausgaben von 2% auf 3% und um die Stärkung der bilateralen Beziehungen gehen soll. Heute endet die Wahlkampagne für die zweite Runde der Kommunalwahlen. In nahezu 750 Gemeinden und Städten, darunter Posen, wird noch ein Bürgermeister oder ein Stadtpräsident gesucht, da im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit erreichen konnte. In Städten mit ungewissem Ausgang wie Breslau und Krakau ist der Wahlkampf besonders hart umkämpft. Hier spürt man eine größere Spannung, da beide Seiten um den Sieg ringen, sagt Dr. Szymonosowski, Politologe an der Adam Mickiewicz-Universität in Poznań. Die Wahl wird in 2 Tagen auch in Olsztyn, Zielona Góra, Częstochowa und Rzeszów fortgesetzt. In Warschau wird heute am 81. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto der Widerstand der jüdischen Gemeinschaft gegen die deutsche Besatzungsmacht geehrt. Die zentrale Gedenkveranstaltung hat am Mittag vor dem Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos stattgefunden, wo Freiwillige bereits seit dem Morgen symbolische papierene Narzissen verteilen. Diese Blumen erinnern an die Opfer und die Helden des Ghettos. Zur Mittagszeit ertönten die Sirenen in der Hauptstadt, um an die Ereignisse von 1943 zu erinnern. Zwischen 700 und 2000 jüdische Kämpfer nahmen am Aufstand teil, der nach fast einem Monat endete. Die Überlebenden des Aufstands wurden größtenteils in die Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und Majdanek deportiert. Nur wenige der Kämpfer erlebten das Kriegsende. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks.
Musik.
Die Visite des polnischen Staatspräsidenten im Trump Tower bleibt ein wichtiges Thema in der polnischen Politik. Und eine Überlebende des Aufstands im Warschauer Ghetto erinnert sich. Die Einzelheiten zu diesen Themen nun in der Presseschau mit Jakub Kukler.
Die Visite des polnischen Präsidenten im Trump Tower bleibt ein wichtiges Thema in der polnischen Politik. Bei dem Gespräch von Andrzej Duda mit Donald Trump ging es unter anderem um die Ukraine, lesen wir in der Wochenzeitschrift Do Rzeczy. Er habe Donald Trump mitgeteilt, wie er die Lage bewerte, berichtete Duda nach dem Treffen. Es sei ein Treffen auf Einladung von Präsident Donald Trump. Ein freundschaftliches Treffen gewesen. Schließlich hätten sie sich doch in seinem Privatappartement im Trump Tower gesehen, erklärt der polnische Politiker. Es sei grundsätzlich ein nettes Gespräch gewesen, aber natürlich habe Trump ihn über die Situation im östlichen Teil Europas gefragt, führt Duda fort. Trump wollte wissen, wie Duda die Situation in der Ukraine als Nachbar wahrnehme, als jemand, der sie aus der Nähe sehe, der 9 Jahre Erfahrung als Präsident habe und viele Male in der Ukraine gewesen war, führt der Politiker fort. Polens Präsident habe Donald Trump dargelegt, dass die amerikanische Unterstützung für die Ukraine äußerst notwendig und, in welcher Form auch immer, von entscheidender Bedeutung sei. Der polnische Präsident und Donald Trump haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag polnischer Zeit in New York getroffen. Das Gespräch dauerte 2,5 Stunden. Minister Wojciech Kolarski sagte danach, es sei ein ausgezeichnetes Treffen zwischen zwei Freunden gewesen, die sich an die Zeit erinnerten, als sie 4 Jahre lang zusammenarbeiteten und Präsidentschaftsämter innehatten, erinnert die Wochenzeitschrift Do Rzeczy. Krystyna Budnicka hieß vor dem Krieg Hena Kutscher. Sie war 11 Jahre alt, als am 19. April 1943 der Aufstand im Warschauer Ghetto ausbrach. Sie versteckte sich zunächst in einem Versteck in der Miwa-Straße und lebte dann 8 Monate lang in einem Bunker in der Zamenhofer-Straße. Krystyna Budnicka hat vor einem Jahr anlässlich des 80. Jahrestages des Warschauer Ghettoaufstandes mit dem Blatt Fakt gesprochen. Sie könne sich an ein Flammenmeer erinnern, das alles einhülle und eine Rettung unmöglich mache. Die Menschen würden im Rauch ersticken, die Kleider würden an ihnen brennen. Alle schreien um Hilfe, sie sei in der Hölle gewesen, erzählte Krystyna Budnicka, die den Aufstand im Warschauer Ghetto überlebt hat. Sie ist eine der letzten Überlebenden. Hena war das 8. und jüngste Kind in ihrer Familie. Am Ende überlebte sie als einzige den Krieg. Sie hatte 6 Brüder, eine Schwester, ihre Eltern und zahlreiche Cousins und Cousinen, alle sind ums Leben gekommen. Bis heute wisse man nicht, wo sie begraben seien, sagte die Frau. Und was wäre ihre Botschaft an die Welt? Seid nicht gleichgültig. Nach dem Krieg habe sie wiederholt, dass das, was passiert sei, nie wieder passieren dürfe. Nun stelle sich heraus, dass die ganze Zeit Kinder leiden würden. Leute, kommt zur Vernunft. Kein Kind habe ein solches Schicksal verdient, appelliert Krystyna Budnicka in der Tageszeitung Fakt. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Morgen öffnet die Kunstbiennale in Venedig ihre Pforten für Besucher. Der Auslandsdienst des polnischen Rundfunks hat das polnische Pavillon bereits gesehen und über das Konzept hinter der Arbeit des polnisch-ukrainischen Künstlerkollektivs Open Group und die Hoffnungen, die Polen mit der Ausstellung verbindet, mit Kulturminister Bartłomiej Sienkiewicz gesprochen. Polen wird bei der Kunstbiennale in Venedig durch eine audiovisuelle Arbeit des ukrainisch-polnischen Kollektivs Open Group vertreten. Die Installation Wiederholt nach mir stellt ukrainische Flüchtlinge dar, die die Geräusche des Krieges nachahmen und die Besucher des Pavillons zu demselben einladen. Die Entscheidung für eine ukrainische Künstlergruppe sei die Entscheidung für gewisse Werte gewesen, erklärte während der Eröffnung Kulturminister Bartłomiej Sienkiewicz.
To był wybór wartości. Po pierwsze,
Erstens sind die Ukrainer unsere Nachbarn und eine der engsten. Zweitens, sie kämpfen für die Freiheit von ganz Europa. Und drittens dauert dieser Kampf die ganze Zeit an. Menschen sterben. Das Projekt der herausragenden ukrainischen Künstler der Open Group war ein Reserveprojekt für die Ausstellung im polnischen Pavillon. Ich muss offen eingestehen, ich habe keinen Moment lang gezögert. Wie schon gesagt, war es eine Entscheidung für bestimmte Werte. Unsere Pflicht, Suchinkiewicz sei es, der Welt zu zeigen, was in der Ukraine passiere, welche Wunden in der Psyche der Menschen der Krieg hinterlasse. Die Ausstellung zeigt über die ganze Welt verstreute Ukrainer, die noch immer das Geräusch eines ankommenden Geschosses, eines Mörsers oder einer Rakete wiedergeben können. Vor der offiziellen Eröffnung waren hier Regierungsdelegationen zu Gast. Sie waren alle schockiert von dem, was sie sahen. Die Macht der Kunst, aber auch unsere Pflicht, ist es, an die Welt und an Europa zu appellieren. Seid nicht gleichgültig gegenüber der Ukraine. Verschließt nicht eure Ohren und eure Augen. Denkt daran, dass sich dort die Zukunft Europas entscheidet. Kunst, so der Kulturminister, schaffe keinen Frieden, aber sie wecke Emotionen, die Gleichgültigkeit unmöglich machen. Die 2 Millionen Flüchtlinge in Polen hätten uns in Polen gezeigt, was im Leben wirklich zähle. Menschliche Solidarität, Mitgefühl und Empathie. Und als Staatsbeamter und Politiker könne er nicht die Augen davor verschließen, dass Europa heute etwa ein riesiges Problem damit habe, in einem für die Ukraine sehr schwierigen Moment ausreichend Munition und Unterstützung zu organisieren. Er hoffe, dass der polnische Pavillon einen Beitrag dazu leisten kann, dass sich das ändert. Ich hoffe, dass dieses herausragende Werk der ukrainischen Künstler eine Stimme in dieser europäischen Diskussion sein wird. Der Test für unsere europäischen Werte ist im Moment die Geschwindigkeit der Munitionslieferungen an die Ukraine und nichts anderes. Russland ist bei der diesjährigen Biennale nicht vertreten. Der russische Pavillon ist an ein anderes Land abgetreten worden. Auch das sei symbolisch, meint der Politiker. Dies ist ein Moment, der auf symbolische Weise zeigt, wie Russland mit seinem Angriff auf die Ukraine sich selbst von der Landkarte der modernen europäischen Kultur ausradiert hat. Was Russland tut, ist pure Barbarei. Für eine solche Barbarei ist in Europa kein Platz. Zuerst müssen sie das stoppen, was sie tun, und dann können sie zurückkommen. Aber keinesfalls vorher. So Kulturminister Bartłomiej Sienkiewicz. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Damit zu einer weiteren Folge der Sendereihe Polenbild, diesmal mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. Ich gebe weiter an Josefine Schwab.
Polenbild mit Josefine Schwab und Matthias Kneip. Thema heute ist Digitalisierung. Und dazu begrüße ich, wie immer, Matthias Kneip. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, dzień dobry.
Wir steigen direkt ein mit ein paar Schnellfragen. Schnellfragerunde. Digitalisierung in Polen ist für mich
in der Geschwindigkeit faszinierend.
Digitalisierung in Polen war für mich nie
in diesem Ausmaß erwartbar.
Mein spannendstes Erlebnis mit Digitalisierung in Polen war,
als ich über eine Straße gehen wollte und die Ampel plötzlich mit mir kommuniziert hat.
Oh, dazu kannst du vielleicht gleich noch mehr erzählen. Die größten Schwierigkeiten mit Digitalisierung hatte ich
in öffentlichen Verkehrsmitteln, weil alle ihr Handy wohin gehalten hatten und ich so eine App nicht hatte und deswegen kein Ticket kaufen konnte.
Ah ja, ich weiß, worum es geht. Und damit würde ich auch direkt einsteigen, und zwar mit dem wahrscheinlich naheliegendsten: Einkaufen und Bezahlen. Einkaufen kann man hier in Polen überall und vorzugsweise mit Karte. Auch kleinste Beträge, was bei Deutschen teilweise auf Verwunderung stößt. Hier geht das überall problemlos, selbst auf dem kleinsten Markt in irgendeiner Kleinstadt oder so. Und wenn ich mich nicht irre, gibt's die auch schon mittlerweile in Berlin. Aber ich finde es trotzdem erwähnenswert. Diese ganz kleinen Geschäfte, in denen man nicht nur bargeldlos bezahlen kann, sondern auch kartenlos. Da geht man rein, nimmt sich, was man braucht und geht einfach wieder raus. Man hat gar keinen Kontakt zu irgendeiner Kassiererin, Kassierer oder anderen Mitarbeitern, denn da ist niemand. Und bezahlt wird dann durch eine automatische Abbuchung vom Konto. Alles per App natürlich. Welche Erfahrungen hast du beim Einkaufen gemacht?
Ja, das deckt sich eigentlich mit dem, was du erzählst, dass in Polen, sage ich mal, der mentale Umgang mit digitalem Bezahlen, also mit bargeldlosen Bezahlen, viel entspannter ist als bei uns. Also wie du sagst, wenn man bei uns mit 1,50 € die Karte rauszieht, dann kriegt man schon das Gesicht oder dann steht da Kartenzahlung nur ab 10 € oder sowas. Ja, das wäre eigentlich in Polen undenkbar. Und überhaupt würde ich sagen, ist der Griff zur Karte, und das bezieht sich gar nicht nur auf die Bezahlkarte, sondern man hat X-Karten in Polen, die man für irgendwas benutzt, sehr viel schneller und selbstverständlicher, als ich das in Deutschland gewohnt bin.
Im Gegenteil, also wenn man mit Bargeld zahlen möchte, schicken die einen manchmal weg oder sagen, ja, ich kann ihnen aber nicht rausgeben. Entweder sie geben mir jetzt 20 Zloty für die Flasche Wasser oder sie zahlen mit Karte.
Wobei ich manchmal denke, es geht gar nicht mehr um die Karte, viele zahlen einfach dann mit dem Handy, ne? Die halten dann ihr Handy wohin und gut ist.
Ja, genau. Ein weiterer Ort, den man hier zu dem Thema Digitalisierung auf jeden Fall noch erwähnen sollte, ist die Schule. Denn schon lange bevor Deutschland überhaupt angefangen hat, darüber nachzudenken, gab es in Polen schon Online-Systeme in der Schule. Die wurden dann für alles Mögliche verwendet, also hauptsächlich natürlich zur Kommunikation, aber da konnten Schülerinnen und Schüler auch Noten abrufen, irgendwelche Dokumente runterladen. Das hat sich dann auch mit der Zeit natürlich ganz schnell weiterentwickelt und hat vieles erleichtert im Bereich Schule. Du bist ja viel näher am Thema Schule dran als ich, privat wie vor allem auch beruflich. Welche Erfahrungen hast du da in Deutschland gemacht? Ist das da anders?
In Deutschland, glaube ich, ist das Ganze ziemlich in die Hose gegangen. Einfach aus dem Grund, weil ganz viele Strukturen sehr unterschiedlich die Digitalisierung geprägt haben. Also das sind verschiedene Bundesländern. Dann ging es schon los, hat man Apple oder hat man Android, und dann waren die Sachen nicht kompatibel. Dann haben die Schulen zum Beispiel Smartboards angeschafft und dann ein Jahr später den Computer. Dann wurde das aber nicht gewartet, dann hat es irgendwann wieder nicht mehr gepasst. Also ich kenne wirklich viele Lehrer, die immer noch mit der Dokumentkamera die Sachen projizieren, auch aufgrund von wahnsinnig komplizierten Datenschutzregelungen, wo man eben dann den Server nicht in der Schule hat, sondern in der Stadt hat. Und also ehrlich gesagt, meine Erfahrung in meinem Umfeld in Deutschland mit der Schule und Digitalisierung ist, dass viele Lehrer schon die Schnauze voll haben von diesen vielen Problemen. Eigentlich sollte das ja alles Zeit sparen, und jetzt verliert man Zeit mit Technik. Also da ist eine gewisse Instabilität in vielen Bereichen in Deutschland da, die einem Sorge macht.
Hier in Polen habe ich eigentlich Gegenteiliges gehört. Also es scheint so gut zu funktionieren und es ist auch schon so gut entwickelt. Gut, da habe ich jetzt natürlich nicht den Blick auf alle Schulen, aber was ich so mitbekommen habe, ist eher die Kritik daran, dass es so gut funktioniert und dass man überall erreichbar ist und dass man dadurch diese Erwartungshaltung auch hat, von beiden Seiten aus, dass sowohl Lehrkräfte als auch die Eltern jetzt beispielsweise immer erreichbar sind. Das führt dann teilweise wieder zu Problemen dann im Beruf oder anderen Bereichen des Lebens.
Ich glaube, es wird immer Kritik geben auf diesem Feld. Egal, ob es super läuft oder schlecht läuft, die Kritik wird immer kommen. Ich glaube, in Polen ist eher so das Problem, was da ist, funktioniert super. Die Frage ist nur, wie ausgebaut ist das Ganze auch im ländlichen Bereich? Also die Deckungsquote ist vielleicht noch nicht so, dass das im ganzen Land gleich funktioniert, sondern dass manche geografischen Räume besser ausgestattet sind, als es andere sind. Und da ist vielleicht noch was zu tun, aber es ist natürlich viel leichter in so einem zentral organisierten Schulsystem wie in Polen was durchzuführen, als in so einem föderativen, wie das in Deutschland der Fall ist, wo eigentlich jedes Bundesland selbst entscheidet, wie es das macht. Da hat Polen einfach einen Geschwindigkeitsvorteil.
Ja.
Aber es gibt auch in Polen Unterrichtsfächer, wo dann Spiele wie dieses War of Mine im Geschichts- oder im Soziologie- oder Ethik- oder Philosophieunterricht durchgenommen werden. Ja, das heißt, diese Verbindung von Lernen und Digitalem, in Polen ist man viel offener und das strahlt da rein. Ja. Völlig abgesehen davon, dass natürlich auch die Jugendlichen ihr ganzes Leben fast schon mit Apps gestalten, was aber dann dazu führt, dass sie eine sehr lange Zeit pro Tag am Handy verbringen. Also 5 bis 6 Stunden, sagt die Statistik, das ist schon ein Haufen Zeit, die man dann in der digitalen Welt verbringt.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall sehr deutlich mehr geworden in den letzten Jahren und ja auch zur Pflicht geworden dann einfach, weil es eben in der Schule dazugehört mittlerweile. Ich möchte jetzt aber noch mal ganz kurz auf eine deiner Antworten vom Anfang zurückkommen. Und zwar die Geschichte mit der Ampel. Was ist da passiert? Warum hat die Ampel und vor allem wie hat die Ampel mit dir kommuniziert?
Die Kommunikation selber war wenig digital, sondern es ging einfach darum, dass in Corona-Zeiten man in Deutschland ja immer auf die Ampel trotzdem draufhauen musste, wenn sie grün werden sollte. Und das hat mich immer gewundert, weil man hat sich Corona quasi an den Ampeln abgeholt, obwohl es 1000 Vorschriften gab, wie man sich verhalten hat. Aber bei der Ampel hat man sich's abgeholt. Und in Polen wollte ich dann in Warschau auch auf so eine Ampel klopfen und dann hing da tatsächlich ein Aufkleber auf der Ampel. Also der war nicht digital und da stand drauf, schlag mich nicht, ich erkenne dich. Und während ich schon ausgeholt habe zum Schlagen, habe ich das gelesen und habe den Schlag dann abgebrochen und habe mir gedacht, wow, sie erkennt mich. Und tatsächlich wurde sofort die Grünphase eingeleitet, weil sie eben ein System da eingerichtet haben mit einer Kamera, die erkennt, wenn da einer steht, dass das grün wird. Ja. Und solche Erfahrungen habe ich einfach total häufig in Polen, wo mir echt der Mund offen bleibt, weil zum Beispiel in Augustow, irgendein kleiner Ort im Nordosten Polens, mich ein Roboter bedient hat im Restaurant. Ja. Der kam dann und hat mir mein Getränk gebracht. Und da muss ich sagen, ich liebe dich und dann ist er wieder weggefahren. Ja. Es sind so viele Bereiche in Polen, wo man als Deutscher manchmal mit offenem Mund dasteht, weil man überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass hier schon so ein technischer Hightech-Fortschritt da ist. Und das ist ja nicht nur im Alltag. Polen ist auch bekannt dafür, für zum Beispiel digitale Zeichentrickfilmentwicklung. Bei Krakau gibt es so eine Firma, die sowas macht, ja, wo Hollywood die Technik anfertigen lässt.
Kommen wir von deinen spannendsten oder kuriosen Erlebnissen zu einem meiner. Eine meiner spannendsten Situationen war nämlich neulich, da war ich in Krakau. Da habe ich mir eine Kirche in der Altstadt angeguckt und in dieser Kirche ist mir ein kleiner Bildschirm aufgefallen. Der war ungefähr so groß wie ein Tablet, vielleicht so 20 Zentimeter hoch und der stand relativ mittig zwischen diesen ganzen Kirchenbänken in einem der kleinen Gänge. Das hat mich natürlich interessiert, da bin ich natürlich dann hingelaufen und habe dann gesehen, dass man dort per Touchpad die Kollekte oder Kerzen bezahlen kann. Also man konnte dort spenden, kontaktlos mit Karte. Das fand ich irgendwie ungewohnt, aber gleichzeitig total lustig und innovativ. Vor allem dieses Piepgeräusch, das dieses Gerät macht. Also genau wie so ein Kartenlesegerät im Supermarkt eigentlich. Und das Geräusch hat man dann immer mal wieder gehört in unregelmäßigen Abständen, weil die Leute das tatsächlich genutzt haben. Die haben davon Gebrauch gemacht und haben dann teilweise 2-3 Slotti gespendet. Das fand ich sehr innovativ, muss aber gestehen, dass ich nicht weiß, ob es was Ähnliches mittlerweile auch in Deutschland gibt. Weißt du da mehr?
Dieses digitale Spendensystem gibt es schon lange in Polen. Also das kenne ich schon aus Breslau. Das gab es schon vor 5-6 Jahren im Dom. Ist da auch so ein Automat am Ausgang allerdings. Das ist einfach in Polen an sich viel selbstverständlicher geworden. Wenn ich überlege, diese ganzen Apps wie Booksy oder Docplaner, wo man dann seine Arzttermine über die App ausmacht oder seine Schönheitssalontermine oder die Friseurtermine. Da wird einfach alles übers Handy auch organisiert. Dadurch kommt vielleicht auch die hohen Nutzungszeiten zustande, dass man halt früher telefoniert hat, gesprochen hat, im Telefonbuch nachgeschlagen hat und das läuft jetzt alles quasi übers Handy.
Beim Arzt, da habe ich auch echt positive Erfahrungen gemacht. Da lädt man einfach diese App runter und dann hat man da ganz viele verschiedene Termine. Man kann problemlos buchen, problemlos absagen und muss dafür vor allem nicht mal Polnisch sprechen. Außerdem gibt es auch Chats mit Ärzten, was ich auch so aus Deutschland nicht kannte.
Was auch absolut toll ist, wie stark Polen sich entwickelt hat in der Spieleszene. Ja, so viele Computerspiele, die auch weltweit Furore gemacht haben, wie The Witcher oder Cyberpunk 2077 oder so, die sind ja in Polen alle entwickelt worden und kaum jemand weiß das. Wobei junge Menschen in Deutschland mir oft sagen, ja, die Polen, die sind ja tolle E-Sportler. Polen ist eines der stärksten E-Sportländer weltweit, was alles nur eine Folge ist, dieses Aufwachsen mit der digitalen Welt.
Ja, das stimmt. Sport muss nicht immer nur analog sein. Das sehen wir daran sehr deutlich. Und auch, was sich sehr vereinfacht hat, in beiden Ländern würde ich sagen, sind Behördengänge. Deutschland hinkt noch ein wenig hinterher. In Polen ist es schon sehr gut durchdacht und funktioniert auch einwandfrei. Denn es gibt ganz viele Online-Buchungssysteme. Und es gibt vor allem eine Plattform, auf der hier jeder, der gemeldet ist, registriert ist und darüber kann man ganz viele Sachen erledigen. Man kann den Wohnsitz anmelden, man kann verschiedene wichtige Dokumente beantragen, man kann Informationen bekommen und so weiter. Also da funktioniert schon sehr, sehr viel online und in ein paar Minuten und mit ein paar Klicks. Gleiches gilt für die Steuererklärung. Da war ich sehr beeindruckt, denn da wird einem sogar am Ende gratuliert und da wird angezeigt, wie lange man gebraucht hat. Also man macht das über so ein Programm, klickt da ein paar Mal, das meiste ist schon ausgefüllt und dann steht da am Ende gratuliere, Sie haben Ihre Steuererklärung in 7,5 Minuten abgeschlossen. Es geht wirklich verdammt schnell durch diese Programme.
Ich glaube, das ist auch der große Vorteil der digitalen Welt, dass man vieles spielerischer animieren kann und dann plötzlich Dinge auch Spaß machen, die ohne digital nicht Spaß machen. Ne?
Es macht auf jeden Fall Spaß, das schnell erledigen zu können. Aber es gibt natürlich auch Schattenseiten. Wo werden die Daten gespeichert? Wie lange werden die Daten gespeichert? Und wie geht's am Ende damit weiter? Wo landen die? Wer hat Zugang zu den Datenbanken? Also Thema Datensicherheit, Datenschutz, das hattest du ja schon kurz angesprochen. Das ist vor allem ein wichtiges Thema in Deutschland. In Deutschland ist man eher skeptischer, man öffnet sich so langsam, aber da habe ich auch das Gefühl, dass es eher so durch Corona passiert ist. Dadurch, dass es dann auf einmal digital sein musste, das hat das Ganze so ein bisschen vorangetrieben. Weißt du, ob es auch in Polen kritische Stimmen gibt in Sachen Datenschutz?
Kritische Stimmen wird es wahrscheinlich immer geben. Ich glaube nur, dass in Polen die Rigorosität nicht so stark ist bei dem Problem. Ja, also dass man in Polen doch noch sehr viel schneller mal sagt, okay, wir machen das jetzt so, weil es einfacher ist. Und dann lässt man das Datenschutzproblem erstmal beiseite. Während ich in Deutschland schon massive Einschränkungen habe in meinen Handlungsweisen. Also wenn ich jetzt mal eine Reisegruppe habe, darf ich die Teilnehmerliste verschicken. Da brauche ich schon von jedem die Genehmigung, dass er das macht. Und das Ende vom Lied ist, dass ich es halt dann überhaupt nicht mache, weil mir das zu aufwendig ist. Und dadurch blockiert man eigentlich viel Gutes mit diesem Datenschutzproblem, weil man Angst hat, dass einer von 1000 dann irgendwie seine Rechte gefährdet sieht. Ja, während man in Polen sagt, naja, dann soll sich der eine von den 1000 halt dann beschweren. Also ich glaube, da ist man ein bisschen lockerer, was die Umsetzung des Problems angeht.
Definitiv gibt es nicht so strenge Datenschutzvorschriften wie in Deutschland, also auch was zum Beispiel Fotos angeht. Was mir auch immer wieder im Stadtbild auffällt, sind diese Schilder mit Teren Monitorowane. Das bedeutet, hier wird gefilmt. Das steht teilweise in Einfahrten, in Innenhöfen, auf privaten Grundstücken. Und das gibt den Leuten so einen Freifahrtschein, dass sie jeden filmen dürfen, der da vorbeikommt, der da sein Auto abstellt, der da sein Fahrrad parkt und so weiter. Und notwendig ist die Info, dass hier gefilmt werden könnte. Das reicht. Was danach dann mit den Daten passiert, bleibt verborgen, das weiß niemand. Das fällt einem immer mal wieder auf, dass in Polen viel, viel mehr, gerade im öffentlichen Raum, gefilmt wird.
Ich denke, von der Effektivität ist es auch in bestimmten Bereichen sinnvoll, weil man dadurch auch einen Schutz hat für die Mehrheit. Ja? Und bei uns in Deutschland nimmt man Rücksicht auf die Leute, die sich halt dadurch gestört fühlen, aber riskiert dadurch, dass auch Gefahren entstehen, in dem Sinne, dass man einfach wo was klauen kann oder bestimmte Ecken in Städten zu Problemfällen werden, weil man sie nicht überwachen kann. Manchmal denke ich, man hat da das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, ja, dass man praktisch alles schützt und durch diesen Schutz im Prinzip Tür und Tor offen steht für Missbrauch.
Das stimmt. Grundsätzlich höre ich immer wieder, dass Polen sicherer ist als Deutschland oder dass polnische Großstädte vor allem auch sicherer sind als deutsche Großstädte. Vielleicht aus diesem Grund, ja. Ja, jetzt müssen wir schon zur letzten Frage kommen. Jetzt interessiert mich natürlich, was kommt auf die Postkarte? Was ist dein Polenbild zum Thema Digitalisierung?
Wenn ich an Digitalisierung in Polen denke, denke ich immer an diesen Roboter, der mir mein Getränk im Restaurant gebracht hat. Ein Gast im Restaurant, der am Tisch sitzt und ein Roboter, der kommt und ihm sein Bier reicht. Das wäre so das Sinnbild für mich. Ob ich das jetzt traurig oder lustig finde, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber dass es überhaupt geht, dass da Roboter im Restaurant bedienen, das fand ich schon spannend.
Ob traurig oder lustig, man kann es ja dann mit verschiedenen Emojis verzieren.
Genau, die Emojis kannst du auch mit aufs Bild nehmen.
Herzlichen Dank und do zobaczenia.
Dziękuję, do zobaczenia.
Polenbild mit Josephine Schwag und Matthias Kneip.
Und das war es auch schon für heute in der Sendung aus Warschau. Schalten Sie auch morgen ein, dann zu den Themen der Woche mit Jakub Kukla und seinem Gast. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen bis dahin aus der polnischen Hauptstadt Adam Nieser. Do usłyszenia.
aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.